mich ganz herzlich ein für diesen Gottesdienst hier. Ich will dich ermutigen. Und das ist mein Auftrag, das ist mein Dienst. Dazu hat Gott mir Gnade geschenkt. Ich werde ermutigt. Und während ich jemand anders ermutige, werde ich am allermeisten ermutigt. Denn da wächst man, da reift man selbst hinein und so weiter. Man wagt nach vorne und Gott schenkt Gnade. Ich möchte ganz herzlich einladen für morgen. Morgen werden wir das Thema behandeln, ein gutes Thema. Lass dir den Kopf nicht verdrehen. Verstehst du? Lass dir den Kopf nicht verdrehen. Da laufen so viele Leute rum, die wollen dir was aufschwätzen. Die wollen dir was einreden. Die versuchen dich einzulullen. Oder was auch immer, verstehst du? Lass dir den Kopf nicht verdrehen. Bleibe das, was du bist. In der Bibel wird uns gesagt, wir müssen uns bekehren. Aber grundsätzlich bleibe das, was du bist, was du gelernt hast, Timotheus, bei der Großmutter, bei der Mutter und von mir, von Paulus, also hier, da bleibe in dem, was du gelernt hast, was du von Kind auf weißt. Lass dir den Kopf nicht verdrehen und lass dich nicht manipulieren. Das wird also das Thema sein und das musst du hören. Denn so viele Leute werden heute weichgeklopft in den Medien und wo auch immer. Also werde hart, werde stur. Bleib bei deiner Meinung, bleib bei deiner Gewissheit, bleib bei deiner Offenbarung, bleib bei deiner Vision. Das wird es sein, verstehst du, was mir auf dem Herzen liegt. Lass dich nicht von jedem Wind der Lehre dich bewegen und die Fahne ausrichten, so wie es gerade ist oder was gerade in ist. Nein, wir wissen, an wen wir glauben. Und mit großer Gewissheit gaben die Apostel Zeugnis, erzählten von der Gnade und Liebe Gottes. Ganz herzlich eingeladen am 18. September, das ist Montag, 19 Uhr wird Josef Hetschkoch hier sein und ich lade dich jetzt schon ganz herzlich ein, einzuladen, nicht nur, dass du kommst, sondern bring auch andere mit, die ein bisschen tiefer schürfen wollen und suchen wollen, denn Bruder Hetschkoch hat eine ganz spezielle Botschaft, höre auf die Stimme Gottes, höre auf die Stimme Gottes, nicht irgendwelche Stimmen, die dich manipulieren, nein, Stimme, die von oben kommt, die in dein Herz hineingeht, die ja, zu deinem Herzen kommt. Ich werde auch die Tage noch darüber sprechen hier. Weißt du, ich möchte noch vorbereiten auf dieses Kommen von diesem Bruder, dass einfach du offen bist für Gottes Reden, für Gottes Offenbarung, für das Wort Gottes, dass das Wort Gottes Wurzeln schlägt, dass es in die Tiefe geht. So, mein Thema heute ist, hab nur Mut. Hab nur Mut. Und es ist so wichtig, mutig zu sein als Christ. Hab Mut, Jesus zu bekennen. Hier fängt es schon an, dass du dich nicht genierst. Und ich weiß, was für Kraft da drin liegt. Als ich eine neue Arbeitsstelle anfing, als junger Christ, war noch kein Pastor, dann fing ich eine neue Arbeitsstelle an und ich habe gedacht, sofort Farbe bekennen, sofort sagen, wer du bist, was du machst und so weiter. Und ich habe gar nicht groß gepredigt, gerade du brauchst Jesus. Nein, das hat mich gar nicht interessiert. Weißt du, was ich gemacht habe? Beim Mittagessen die Hände gefaltet und einfach kurzes Gebet gesprochen. Stell dir mal vor, da kommt mein Kollege, der mit mir zusammen auch gearbeitet hat oder an der Maschine stand, dann sagte, stell dir mal vor, bei uns ist ein Frommer in dem Betrieb. Ein Frommer. Und ich sagte, weiß ich gar nicht, von was sprichst du? Ja, weißt du, da wurde am Tisch gebetet. Also der hat mich nicht gesehen, aber irgendjemand hat es wieder erzählt, verstehst du? Ein Frommer ist unter uns. Toll, finde ich toll. Bekenne Jesus und meine Bibel sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Kannst du aufnehmen? Geht es? Funktioniert es? Alles klar. Sorry, ich will nur wissen, dass ich auf Sendung bin. Also und eher nennt man das in der Technik. So, Mut. Mut zu Risikos, Mut zu investieren, Mut was Neues anzufangen, Mut Entscheidungen zu treffen und zu den Entscheidungen zu stehen, das ist, was mich heute bewegen wird und womit ich mich beschäftigen werde. Mut, mit Gott zu wandeln, auch wenn keiner mitgeht und wenn keiner an Jesus glaubt, der Erste in seiner Familie zu sein oder in seinem Hause. Mut für Jesus, Mut, Gott zu gehorchen. Und da heißt es, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mut, das ist Risiko, das ist Opferbereitschaft. Mut, vorwärts zu gehen, nicht stehen zu bleiben. Ich will wachsen, ich will das Land einnehmen und da sind wir schon dabei. Ich möchte den Josua ein bisschen betrachten heute. Josua Kapitel 1, Vers 5 und 9, ganz schnell zuerst mal als Einstieg. Mut, das Land einzunehmen. Sei mutig, deinen Glauben zu entfalten. Sei mutig, Dinge zu tun, die vorher noch niemand getan hat oder die du nicht einmal getan hast. wir sollen ja mutig sein, vorwärts zu gehen. Und hier sprach Gott zu Josua, er übernimmt eine ganz wichtige Sache. Gott spricht zu ihm, ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Sei mutig und sei entschlossen. Das ist das, was ich dir sagen möchte. Ich könnte eigentlich jetzt Schluss machen, aber ich will noch ein bisschen ausbauen, ein bisschen vertiefen, verinnerlichen. Also, sei mutig, sei entschlossen und ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Mehr hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, du wirst ein wunderbares Gefühl haben. Nein, ich werde dich nicht fallen lassen. Das ist alles. Und dann heißt es weiter, ich habe keine Angst und lass dich nichts durch gar nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ich bin dieser daseinende Gott. Ich bin immer dort, wo du hingehst. Wenn du in die Küche gehst, ist Gott in der Küche mit dir. Wenn du in die Gemeinde gehst, ist Gott in der Gemeinde mit dir. Wo du hingehst, das, was du machst, das, was du tust, was du sagst. Also, du kannst entschlossen sein. Hinter mir ist Gott her. Er verfolgt mich und ich werde überall mit dir mitgehen und dich begleiten. Und ich könnte noch Psalm 91, Vers 11 und 12 noch ganz kurz mit hineinnehmen, denn das passt zu diesem Thema. Denn er wird seinen Boten gebieten, seinen Dienern, seinen Engeln, dich zu behüten und auf allen deinen Wegen dich zu begleiten und dich auf den Händen zu tragen. Und damit du nicht einmal an einem Stein stoßest. Also, er wird seinen Engeln gebieten. Verstehst, er wird dich tragen, er wird dich führen, er wird dich leiten. Hab Mut, auch wenn der Teufel da ist, auch wenn Schwierigkeiten da sind, auch wenn der Löwe brüllt. Hab Mut, wenn man dich beschimpft, wenn man dich beleidigt, wenn man dich kränkt, wenn man dich bedrängt. Hab Mut, einfach zu widerstehen und vorwärts zu gehen, einfach ja mit Gott zu wandeln, auch wenn man dich verfolgt, dich beneidet, eifersüchtig auf dich ist, wenn man dich beneidet, was auch immer sein mag. Hab Mut. Ich bin hier und ich will vorwärts gehen. Das sollte dein Thema sein, dein Gedanke. Hab Mut weiterzumachen. Auch wenn nichts da ist mehr. Und sagst, wie soll das weitergehen und so weiter. Hab Mut zu geben. Die 5 Brote und die 2 Fische. Hab Mut, Tausende zu speisen mit nichts. Mit gar nichts. Hab Mut, nochmal das Netz auszuwerfen. Obwohl du die ganze Nacht gefischt hast und nichts gefangen hast. Mut, oder wie Petrus, hab Mut, über Bord zu gehen. Verstehst du? Jesus, wenn du es bist, dann gehe ich mit dir zusammen auf dem Wasser. Du, das ist ein Risiko. Das muss man lernen. Hab Mut. Einfach sei voller Hoffnung und Vertrauen, Zuversicht und Glauben. Pump dich voll. Power dich an. Gläubige Menschen rechnen mit anderen Realitäten, mit der Realität Gottes. Sie leben in einer anderen Wirklichkeit. Und Josua steht hier am Anfang. Die Wüste ist hinter ihnen, das ist alles vorbei, die Wunder sind vorbei. Jetzt beginnt ein ganz neuer Abschnitt des geistlichen Lebens. Jetzt passieren keine Wunder mehr, jetzt muss gekämpft, gearbeitet werden. Und ja, da beginnt der große Kampf. Und der Josua hat nur Kämpfe im gelobten Land. Wir denken manchmal, wenn wir im gelobten Land sind, das ist Schlaraffenland. Das gelobte Land ist kein Schlaraffenland. In diesem Land gibt es Riesen, gibt es feste Städte. Und die erste Konfrontation ist Jericho, eine uneinnehmbare Stadt. Die lachen ihn aus und sagen, was willst denn du? So, Josua weiß, das Volk ist verzweifelt, die glauben nicht an mich und so weiter. Und dann sagt Gott, hab Mut, vertraue mir, ich werde dich nicht fallen lassen. Er hat die Zusage Gottes und die ist ganz simpel, ganz einfach. Ich lasse dich nicht fallen, vertraue mir, sei mutig. Sei entschlossen und hab keine Angst und lass dich nicht erschrecken. Lies nicht zu viel Zeitung, guck nicht zu viel Fernsehen und so weiter, sondern versuch auf dein inneres Leben zu gucken, dass du unerschrocken bist. Denn wenn du die Nachrichten hörst, verstehst, dort ist ein Anschlag, dort ein Terroranschlag und dort ist irgendwas Schlimmes passiert, dort eine Katastrophe. Ich lasse dich nicht. Und das hat alleine schon was wert, wenn du die Zusage Gottes hast, ich lasse dich nicht fallen. Die Menschen, die behandeln uns oft wie eine heiße Kartoffel, verstehst du? Oder wie, der Mohr hat seine Pflicht getan, er kann jetzt gehen. Ich lasse dich nicht fallen, auch wenn du nichts mehr leistest und wenn du auch nichts mehr bringst, ich lasse dich nicht fallen. Gott hat dem Josua gesagt, nicht, dass du groß und stark und mächtig bist, jetzt hast du bei Moses gelernt, 40 Jahre, hast dem Mann Gottes zugeguckt und jetzt kannst du ihn kopieren. Nein, du bist nicht prächtig, gewaltig und mächtig. Oder Gott hat zu Mose, zu Josua auch nicht gesagt, du jetzt pack an, jetzt wirst du anpacken, jetzt wirst du ja alles unternehmen, du hast breite Schulter, du wirst jetzt den guten Kampf kämpfen. Nein, ich werde dich nicht fallen lassen. Das ist alles. Ich werde dich nicht fallen lassen. Weißt du, nicht, was du alles so geleistet hast, da wird er nicht so hoch gejubelt, ach, der Josua, der die Riesen wie Brot fressen möchte damals mit seinem Kollegen Kaleb. Vers 1 bis 9, lies mal in Josua 1, ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Punkt. Und das war alles. Das war alles. Und dann noch hinzugefügt, sei mutig und sei entschlossen. Gott verspricht dem Menschen kein behütetes Leben, Geschwister und Freunde. Kein sorgloses Leben. Also wer das glaubt, der muss ins Schlaraffenland auswandern. Gott verspricht also nicht easy life, dass die Skeletten geflogen kommen, die gebratenen Hähnchen, die muss er nur noch einfangen. Kein Leben ohne Schmerzen. Das verspricht es nicht. Das gibt's nicht. Kein Leben ohne Trauer. Wer das sucht, das hier auf dem Holzweg. Nur das eine, das verspricht er und sagt, ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Aber sonst, du wirst Schmerzen haben, du wirst Trauer haben, du wirst Dornen und Disteln auf deinem Weg haben. Und Gott sagt, und ich bin der, ich bin bei dir. Und ich werde dich nicht verlassen. Weißt du, Gott sagt, ich bleibe bei dir, fürchte dich nicht. Das Hochwasser in Texas, verstehst du das? Da denke ich so viel darüber nach. Wie ist das möglich gewesen? Weißt du, wo so viele Christen sind, angeblich, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, gläubige Menschen, wiedergeborene Menschen. Und da passiert sowas, dass eine Stadt untergeht. Ich habe gestern hier in Nachrichten gelesen, dass das Rote Kreuz festgestellt hat, etwa 43.000 Häuser sind zerstört. Und dort haben Menschen gelebt. Und da werden Tausende noch obdachlos Wochen und Monate lang sein. Und das Rote Kreuz stellt sich darauf ein. Also, wie konnte Gott das zulassen? Wo war Gott? Und wo waren die Christen? Hat Gott keine Macht? Aber Gott sagt, ich lasse dich nicht fallen. Was das Schöne dabei ist, an der ganzen Geschichte in Texas, die Hilfsbereitschaft. Dass Leute von überall herkommen und eingreifen und was bringen und so weiter. Und die ganzen Schlauchboote auspacken jetzt und dann die Leute retten. Aber sonst ist der Kampf da. Und ich weiß, wovon ich spreche. Wenn ich hier diese heiklen Themen anschneide und so weiter, meine eigene Frau, ich habe Heilungsgottesdienst mit Billy Smith, glaube ich 3 oder 4 Wochen, wir haben es ihm ständig verlängert, weil er so toll war und weil er so gesegnet war, eine gesegnete Evangelisation. Und in dieser Evangelisationszeit, 2001 im Mai, muss meine Frau schnell operiert werden mit dem Gehirntumor. Verstehst du? Und ich selber mache Heilungsgottesdienste. Und wir beten für Kranke, andere werden geheilt und deine eigene Frau muss operiert werden, und zwar ganz schnell, sonst wird sie blind. Das war die Situation. Wir haben die Welt nicht verstanden. Die Leute haben mich nicht verstanden. Ja, wie kannst du so schizophren sein, Heilung predigen und selber eine schwerkranke Frau haben? Ist doch Wahnsinn. Verstehst du? Wie vereinbart sich das alles? Ich will dir nur was sagen. Weißt du, auch nach dem Traum, nach der Operation hat die Heidi einen Traum, glaube ich, 2, 3 Tage danach, sagte, stell mal vor, ich bin in New York und ich springe von einem Zwillingsturm zum anderen, so hin und her. Verstehst? Und hinterher haben wir vieles verstanden, was wir da bei dieser Geschichte nicht verstanden haben, warum sie so schnell operiert werden musste. Sie hat einen Termin gehabt, sie sollte auf einer Aglo-Konferenz in Washington sein und sie hat schon das Ticket gehabt und für, ja, und die ganze Hotelgeschichte bezahlt schon über 2.500 Euro. Und sie wäre exakt um den 9. September, die wäre nicht vom Turm zu Turm gesprungen, sondern die wäre wahrscheinlich aus dem Turm gesprungen. In das Nichts. Und dann fragt man sich, warum. Aber sie hat 3 Tage nach der OP, hat sie gesagt, ich habe einen Traum gehabt, also ich werde nach New York gehen. Hat sich sehr gefreut, riesig gefreut. Und das wurde gecancelt. Und konnte ganz leicht gecancelt werden wegen Krankheit. So, das Leben hat Licht- und Schattenseiten. Verstehst du? Und wir führen kein behütetes Leben. Und das, ich muss auch als Pastor, als Prediger hier zurechtkommen. Weißt du, Leute, ja, du betest für andere und deine eigene Frau. Verstehst du? Selbst wenn ich selber es wäre. Verstehst du? Ich muss damit klarkommen. Denn das Leben ist nicht ein behütetes Leben. Ist nicht ein rosiges Leben. Das Leben ist interessant. Spannend. Das Leben ist nicht langweilig. Das Leben ist voller Abenteuer. Und wir sind schon immerhin seit 2001 bis jetzt. Und meine Frau lebt immer noch. Und ihr geht es gut, soweit körperlich. So. Weißt du, Gott führt uns. Und das ist das Erstaunliche. Und er sagt uns nicht, wo es lang geht. Ich denke nur an Abraham. Hör diese Geschichte von Abraham. Geh aus Ur in Chaldea in ein Land, das ich dir zeigen werde. Aber er hat es nicht gezeigt. Erst nach und nach und nach und nach. Und selbst als er schon dort war, hat er gar nicht gewusst, wo ist meine Bleibe. Das Einzige, was er dort hatte, ist in Hebron seine Grabstätte. Das hat er sich gekauft für sich und seine Frau. So, man muss Mut haben, mit Gott zu leben. In ein Land zu gehen, das ich dir zeigen werde. Alles aufzugeben. Ich weiß, was es bedeutet, alles aufzugeben. Meine Familie ist aus der Sowjetunion ausgewandert. Wir haben alles verkauft. Weißt du, die Leute haben sogar unser Waschlappen und Lappen und alles Mögliche abgekauft und abgeholt. Alle Blumen, verstehst du? Am Schluss hast du gar nicht, nur noch zwei Koffer und jetzt geht's nach Deutschland. Und so ähnlich, weißt du, wie geht's jetzt weiter? Wer empfängt dich? Hab Mut, ist mein Thema. Hab Mut, mit Gott zu wandeln. Sich überraschen zu lassen. Weißt du, Glaubensschritte. Und hab Mut, im Gleichschritt mit Gott zu gehen, was es auch immer ist. Nicht dem lieben Gott vorauszueilen oder hinterher zu hinken. Im Gleichschritt. Wir machen Fehler. Abraham hat Fehler gemacht. Abraham und Sarah, jetzt bitte nicht erschrecken, die haben gehext. Weißt du, sie haben versucht, dem lieben Gott ein bisschen nachzuhelfen. Weil irgendwie muss ein Nachkomme kommen. Und sie haben, und bis heute sind diese Spannungen dort im Land. So, abgesehen davon, wenn du mit Gott gehst, machst du Fehler. Und hab Mut, Fehler zu machen. Das sage ich als Pastor. Hab Mut zu straucheln, hab Mut, Dinge zu erleben, die auch nicht so schön sind, die du nachher irgendwo durch die Gnade Gottes ausbügeln musst. Auch das gehört alles zum mutigen Christenleben. Das Leben mit Gott ist eine Herausforderung. Wie geht's weiter? Was setzt sich vor? Was essen wir? Weißt du, Gott hat den Segen verheißen, aber hat uns nicht gesagt, wie und wo und was und wie viel. In diese Schule Gottes. Weißt du, er bestimmt den Stundenplan, was durchgenommen wird, was für Lektion. Weißt du, und zu diesem Stundenplan gehören Schmerzen, gehören Ängste, gehören Verluste, gehört Leerlauf, ja, gehört Verzicht. All das gehört zu der Schulstunde, was wir da durchnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber bei uns in der Schule war es immer so, da kam der Lehrer rein, ohne große Ankündigung, Kinder, wir schreiben jetzt einen Test. Verstehst du jetzt? Und du hast gar nicht groß studiert. Du hast gewusst, dass das kommt jetzt irgendwann. Aber jetzt wird ein Test geschrieben. Und so schreiben wir ständig in jeder Schulstunde ein paar Mal Tests. Das Leben ist nicht aus Watte. Auch nicht das Christenleben. Verstehst du? Die meisten denken, das Leben mit Christus ist so wunderbar. Mich hat man betrogen als Christ, als ich Christ wurde. Weißt du, ich kam in eine Gemeinde, die haben nur vom Sieg gesprochen, nur von der Herrlichkeit Gottes. Und dergleichen. Und dann haben sie Leute zu mir gesagt, Bruder, mal tut es, wenn du dem Herrn Jesus vertraust, dann wirst du keine Probleme haben. Und was ist bei mir passiert? 3 Wochen danach habe ich gedacht, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich habe nur Probleme, nur Anfechtung, nur Schwierigkeiten, nur Fragezeichen. Bis ich kapiert habe, um was es geht. Und deshalb, ich möchte dir Mut machen, lass dich nicht von törichten Christen was einzureden und deinen Kopf verdrehen, das wird morgen das Thema sein und so weiter. Ja, das ist alles, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen, das stimmt, das ist wahr. Er trägt dich durch, er führt dich, er steht dir zur Seite, aber es braucht viel Stress, viel Kampf. Es gibt Höhen und Tiefen. Das ist das Leben. Wir müssen also klettern und wenn wir klettern, wir fallen und straucheln und stolpern und dann stehen wir wieder auf und wir fallen ja in die Tiefe, wir müssen abtauchen, wieder auftauchen, das ist das Leben. Und so sammelt man Erfahrungen. Das sind Lebenserfahrungen. Das Glaubensleben ist ein unbekanntes Lebensland. Unbekannt, wir müssen das entdecken. Ich habe hier so viele Dinge in meinem persönlichen Leben gelernt, was das Christenleben ist. Das Leben, das ich lebe, hat vor mir noch niemand gelebt. Es ist mein Leben. Es sind meine Spannungen. Es sind meine Erfahrungen. Es sind meine Entdeckungen. Nur dem bei. Das Land ist schön, hat das Gott, oder haben die Kundschafter gesagt, als die dann das Land besichtigt haben, das gelobte Land. Das Land ist schön, aber da sind Riesen, da gibt es Kämpfe und sogar viel Kampf. Und genau das wollen viele Christen nicht. Die wollen im Schlaraffenland leben. Das ist das gelobte Land im Himmel, im Paradies. Selbst im Paradies musste der arme Adam arbeiten. Er musste den Tieren Namen geben und ihm aufschreiben, wie der heißt, das Tierchen. Er musste im Paradies bebauen und pflanzen, Erdbeeren ziehen, was weiß ich, kultivieren. Er musste Brot backen. Gott hat ihm kein Brot gebacken. Im Paradies wuchsen die Bäume, das Brot nicht an den Bäumen. Oder ein Haus bauen, eine Hütte bauen. So, das ist das Glaubensleben. Das Leben, das wir leben und so weiter. Das muss jetzt bewahrt werden, bearbeitet werden, besetzt werden. Es braucht Mut und Ausdauer, Geduld und Standhaftigkeit. Standhaftigkeit ist etwas, was die Christen lernen müssen und dürfen. So wie Josua. Worauf sich dein Fuß setzen wird, das Land gehört dir. Und dann fang an zu marschieren. Schritte im neuen Leben, im neuen Land, im gesegneten Land. So, auch wenn Steine da sind, verstehst du, und wenn du dich ärgerst und Steine des Ärgernisses, Steine, an denen du stolperst, Steine, an denen du dich verletzt und verwundest, all das gehört zur Landeinnahme. Der Eroberung des gelobten Landes und so weiter, das erfordert Kampf und Opfer. Und es ist ein Teil unserer Wirklichkeit. Also die Juden, die Israeliten kannst du vergessen, die sind schon längst tot, aber jetzt bist du herausgefordert. Und jetzt ist dein Leben, genau das Leben, das Josua lebt im gelobten Land, was er da alles durchmacht, das ist deine Geschichte, deine Story. Hab Mut zu opfern. Hab Mut, Opfer zu bringen. Wahnsinnige Opfer. Ich denke nur an Abraham nochmals. Die Heilige, weißt du, wir himmeln die Leute an, aber das Leben war damals nicht leicht für die. Und Abraham, opfere mir deinen Sohn, den du lieb hast, den du, auf den du schon so lange gewartet hast. Opfere mir deinen Sohn. Weißt du, ich möchte die Sarah gesehen haben. Was die, wie die geschrien hätte. Das ist mein Junge. Opfere irgendwas anderes, aber das wird Gott nicht wollen und so weiter. Da gab es Spannungen, Reibungen. Oder glaubt nicht, dass das christliche Leben ohne Reibung und ohne Spannung abläuft. Spannungen mit anderen Menschen. Ja, bist verrückt. Was glaubst denn du? Hab Mut, deinen Isaak zu opfern, alles in die Waagschale zu werfen. Und Gott hat gesagt, ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Das ist alles. Du wirst nicht fallen. Abraham ist nicht gefallen. Da plötzlich kommt so ein Bock irgendwo her. Weißt du, von jetzt an, von deiner Bekehrung, von dem Tag, wo du Ja zu Jesus gesagt hast, bis in alle Ewigkeit und so weiter, da musst du hell und dunkel, Licht- und Schattenseiten durchmachen. Da erlebst du Zeiten der Fülle und Zeiten des Mangels. Zeiten der Fülle, dass du verteilen kannst, so ausgeben kannst, helfen kannst und dann, dass du nicht weißt, wie geht's morgen weiter. Sei mutig und entschlossen. Hab keine Angst und lass dich nicht durch nichts erschrecken. Das muss ich heute dir weiter sagen. Lass dich durch nichts erschrecken. Denn Gott will, dass du ein Löwe bist. Entschuldigung. Verstehst du? So richtig mit der Mähne. Ein Löwe, der brüllt. Wer und was sollte einen Löwen erschrecken? Wenn der loslegt, verstehst du, dann dröhnt es, als wenn ein Düsenjäger vorbeifliegt. Ja? Was und wer könnte einem Löwen gefährlich werden? Ist ja der König der Tiere. Und Gott will, dass du das Land einnimmst und ein Löwe bist. Ein Löwe. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, heißt es hier in der Bibel. Wohin du auch gehst, ich werde immer bei dir sein. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich werde bei dir sein. Wo du auch gehst, ich bin bei dir. Auch in gefährlichen Situationen. Ich begleite dich. Ich lasse dich nicht im Stich. Was auch passiert. Du bist niemals allein. Hab Mut zu deiner Lebensgeschichte. Und ich meine, nicht das Leben anderer. Du sollst nicht das Leben anderer leben, sondern dein Leben leben. Und das ist so wichtig, verstehst du? Die meisten Leute werden gelebt. Von anderen, von der Regierung, von den Gemeinden, von den Geschwistern, von den Freunden, die werden gelebt. Fang an, dein Leben zu leben und dein Leben mit Leben zu füllen. Hab Mut zu deiner Biografie. Aber ich bin in Russland geboren. Oder was weiß ich, ich bin im Wald aufgewachsen, war in der Baumschule. Ich habe schon studiert, keine Sorge. Du musst nicht Angst haben und habe meinen Doktor. Aber nur nebenbei, verstehst du, das ist nicht das, aber das ist deine Geschichte. Steh zu deiner Geschichte. Du musst dich nicht schämen für das, was du bist, dass du in einem Armenhaus groß geworden bist. Weißt du, ich sag dir eines, die reichen Leute, die wissen nicht, was Hunger ist. Aber der nichts zu essen gehabt hat, der ist dankbar für jede Krume. Schäm dich nicht. Schäm dich nicht, dass du vielleicht in einer Sekte, in einer Freikirche bist oder in einer Kirche bist oder was weiß ich. Also katholisch, ich bin muslimisch oder buddhistisch oder was weiß ich. Vergiss die ganzen Religionen. Du musst dich nicht genieren. Wichtig ist, was machst du aus deinem Leben? Das ist, was zählt. Hab Mut, was aus deinem Leben zu machen. Fang was an. Hab Mut zu dem Drehbuch deines Lebens. Halleluja. Hab Mut. Weißt du, der liebe Gott hat das Drehbuch für dein Leben geschrieben. Und jeder hat so was Eigenes. Und jetzt musst du es halt auswendig lernen. Und jetzt musst du das Drehbuch mit Leben füllen. Ja, hab Mut zu deinem Drehbuch. Das ist mein Leben, nicht deins. So, jetzt fang an zu agieren, so in diese Richtung. Gott selbst hat das Drehbuch für dein Leben verfasst. Und er selbst führt auch die Regie. Er selbst führt auch die Regie. Die ganzen Szenen, da sind in diesem Drehbuch sind noch so viele Lücken. So viele Lücken. Weißt du, da fehlt noch das und das und das. Weißt du, du bist jetzt derjenige, der dieses Drehbuch mit Dramen füllt, mit Dilemmas, mit Tragödien, mit tragischen Dingen. Weißt du, was der liebe Gott verfasst hat, das ist ganz normales Leben. So, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht fallen. Und jetzt füllst du diese ganzen Seiten, die ganzen Bereiche deines Lebens mit Erfahrungen, die Katastrophen. Und durch das alles hat er uns durchgetragen. Wir haben noch nie Mangel gehabt und dergleichen. Dann musst du die Seiten noch, die Lücken füllen, mit wo Recht und Unrecht geschieht, dass du den Leuten was erzählen kannst. Stell mal vor, wie langweilig wäre es, ich bin geboren und gestorben. Das war alles. Das kannst du auf jedem Grabstein lesen. Aber was Schönes dabei ist, weißt du, was für eine Geschichte, wenn ich in Italien auf dem Friedhof bin, manchmal die italienischen Friedhöfe gefallen mir besser wie die deutschen, weißt du, da ist nicht nur, wer da gelebt hat, sondern da ist meistens ein Foto dabei. Und ein nettes Mädel und ein netter Junge oder was weiß ich, so wie die aus den besten Jahren, meistens. So, und dann steht man da und überlegt man sich, so sah der Mensch aus. Und genau das ist, was Gott will, dass du das Drehbuch, das er für dich geschrieben hat, auf dein Leib zugeschnitten hat, maßgeschneidert hat, dass du da Leben jetzt füllst. Da bringst du die schweren Sachen, die skandalösen Sachen. Ja, das ist noch sehr viel Spielraum in diesem Drehbuch. Da ist noch sehr viel Spielraum. Da kannst du noch alles reinbringen, ein bisschen Salz und Würze. Und weißt du, du musst nicht alles versalzen, aber ein paar Körnchen Salz. Und das bringt Geschmack. Hab Mut, deine Rolle zu spielen, die der liebe Gott auf dich zugeschnitten hat, zugedacht hat. Fang an, diese Rolle zu spielen. Ich bin. Weißt du, so viele Leute möchten ganz was anderes sein. Ich denke, Johannes der Täufer. Was sagt Johannes der Täufer, als er gefragt wurde, wer bist du? Er hätte sagen können, ich bin der Sohn eines hohen Priesters. Ich bin von Engeln angekündigt worden. Mein Name kam aus dem Himmel. Er hätte so viele sagen können, was er alles gewesen ist. Und dann sagte er, vergiss das, ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste, der den Herrn den Weg bereitet. Dass Gott hineinkommt und hineinhandelt in mein Leben. Spielt die Rolle. Und Johannes der Täufer hat seine Rolle voll ausgeschöpft. Ganz Jerusalem kommt und lässt sich taufen. Und es ist ein Bußprediger gewesen, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, dass sogar die Frommen, die Geistlichen Angst gehabt haben, als Jesus sagte, ich sag euch, in was für Vollmacht ich wirke, aber sagt mir zuerst einmal, war die Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Und dann, weißt du, die Frommen sind manchmal sehr schlau, so aalglatt und versuchen da irgendwie sich auszureden. Ja, sagen wir, dass es von Gott ist, dann wird uns sagen, warum tut es nicht? Und sagen wir, die Taufe des Johannes war von Menschen, dann schlagen die uns tot. Versteht? Wir wissen es nicht. Das ist so religiöse Ausreden. Wir wissen es nicht. Gott will, dass du ein Original bleibst und hab Mut, Original zu sein. Die meisten Leute werden als Originale geboren, aber dann sterben sie als Kopien. Werde ein Original. Werde ein Original. Kopiere nicht irgendjemand. Nicht einmal Jesus solltest du kopieren. Verstehst du? Auch wenn wir sagen, so sein wie Jesus. Jesus sagt nur, lernet von mir. Du solltest zu Jesus in die Schule gehen. Aber du darfst auch nicht Paulus kopieren oder Moses kopieren oder Petrus kopieren. Du bist ein Original. Moses war einmalig. Jesus war einmalig. Die Propheten, jeder Einzelne war einmalig, hat eine besondere Sendung gehabt, ein Charisma gehabt. Und die haben das ausgelebt. So, lernet von mir. Von Jesus lernen, wie er das gemacht hat, wie dein Vater vertraut, wie sich auf Gott verlässt. Dein Leben soll etwas repräsentieren. Dein Leben sollte eine Identität haben, deine eigene Identität. Hab Mut. Und jetzt komme ich noch so ein paar Gedanken, was mir groß geworden ist, was ich lernen musste. Vielleicht muss ich es nicht lernen, aber ich muss es lernen. Hab Mut, dich kritisch mit dem Leben auseinanderzusetzen. Hab Mut. Und das war eines meiner Gründe, warum ich Christ geworden bin. Da habe ich gefragt, ist das wirklich alles? Arbeiten, Sex, Karriere, Familie zu haben und dann sterben irgendwann. Ist das wirklich alles? Und auch als Christ, ich bin gläubig und ich mache jeden Tag ein Fragezeichen. Ist das wirklich alles? Als ich mich bekehrte und taufen ließ, dann war die große Frage, ist das wirklich alles? Und dann kam der Gedanke, du sollst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und dann als die Erfüllung mit dem Heiligen Geist hatte, da war wieder dieses kritische Fragen, ist das wirklich alles? Ja, und dann gibt es Zeichen und Wunder, dann gibt es Inspirationen, Offenbarungen, Visionen und so vieles andere mehr. Hab Mut, dich auseinanderzusetzen, Pro und Contra. Denn nur so findest du das Leben, These, Antithese, Synthese. So, hab Mut, Fragen zu stellen. Einfach Mut, Fragen zu stellen. Weißt du, ist das wirklich alles? Will das Gott von mir? Oder will er vielleicht was von den anderen? Nicht nur von mir. Was will der liebe Gott? Hab Mut zu vergeben. Auch das braucht es sehr viel Zivilcourage. Ich vergebe dir. Und nicht nur vergeben, weil das Vergeben ist nicht das große Kunststück. Vergessen. Vergessen. Hab Mut zu vergessen. Ach, hinter mir, ich vergesse, was hinter mir ist. Verstehst du? Hab Mut zu vergessen. Hab Mut, und jetzt komme ich noch, was wir hier in unserer Gemeinde praktizieren. Hab Mut, die zweite Meile zu gehen. Verstehst du? Die erste Meile muss es so oder so gehen. Aber der Segen Gottes liegt auf die zweite Meile. Das musst du nicht, das ist ja Luxus. Das ist ja umsonst. Hast ja nichts davon. Aber diese zweite Meile, diese Segensmeile, vergiss jedes Nützlichkeitsdenken, was wir als Westler hier haben. Wir denken immer nur, was bringt mir, was habe ich das und so weiter. Ist das wirklich alles? Das ist westliches Denken. Nützlichkeit. Die zweite Meile nützt niemand. Ist umsonst. Weißt du, hab Mut zur Heiterkeit, zum Spaß, zur Fantasie. Mal auszuflippen zur Zeit, mal närrisch zu sein. Auch das gehört dazu, immer, ich muss tierisch ernst sein, lieber Gott. Nein, du kriegst Magengeschwüre, wenn nicht aufpasst. Dein Leben, weißt du, ist nur ein Drehbuchentwurf, das ist nur ein Entwurf. Jetzt musst du mit Leben füllen, und mit sehr viel Leben. Jetzt kommt es auf deine Reaktionen an. Dieser Realismus, was ist reell, was ist wirklich? Und wir lernen, wenn wir Dinge wagen, wenn wir nicht riskieren, wir kommen nicht so vom Fleck. Ich habe gelesen von der Besiedlung Amerikas, da ist ein junger Mann, im Winter, muss über den Fluss Mississippi und ist nicht sicher, ist das Wasser gefroren, das Eis dick genug, komme ich rüber oder nicht. Und dann hat er eines gelernt, also seinen Rucksack, und dann robbt er auf alle vier über das Eis und plötzlich kracht das Eis, denkt er, lieber Gott, jetzt ist meine letzte Stunde gekommen. Und dann dreht er sich um, hinter ihm kommt ein Pferdefuhrwerk mit Holzbeladen. Und der liegt und tropft und so weiter. Dann ist er ganz schnell aufgestanden und weiter marschiert. Er wusste, wenn der Gaul da durchkommt, mit Holz beladen, dann kann ich doch auch rübergehen. Weißt du, aber weil wir es nicht sicher wissen, weil wir Angst haben, deshalb sind wir sehr zaghaft. Deshalb hat Gott gesagt, sei nicht schreckhaft, sei nicht erschrocken, sei nicht ängstlich. Hab Mut, geh auf deine Probleme zu, auf dein Jericho oder was auch immer es sein mag. Nimm ein, das gute Land. Füll dein Drehbuch mit Geschichten. Und das ist das Schöne dabei, wenn man Geschichten hat. Die Kinder wollen immer Geschichten hören. Verstehst du, Märchen? Was glaubst du? Das ist nämlich, was die Menschen wollen. Und das sind Geschichten, die irgendwie jemand wo erlebt hat. Hab Mut, mit Gott auf einer anderen Ebene zu leben. Hab eine andere Sicht, eine andere Einstellung. Weil ich will dich nur ermutigen. Machen muss es selber nachher. Josua übernimmt hier die Führung für Israel. Wüste ist vorbei, das Wunderleben ist zu Ende. Kein Manna, kein Wasser aus dem Fels, keine Wachteln jetzt. Ist alles vorbei, keine Wolkensäule. Ja, das ist, jetzt beginnt das gelebte Land, nicht das gelobte Land, sondern das gelebte Land. In der Wüste, das war nur ein Wunderland. Märchenland, verstehst du? So gut für gute Nachtgeschichten. Aber jetzt wird es gelebt. Jetzt bekommt Josua große Aufgaben, so wie du und ich. Wir bekommen Aufgaben für unser Leben, für unseren Dienst. Josua braucht für dieses Amt die Gnade Gottes und sagt, oh Herr, ich schaffe das nicht. Ich kann mir vorstellen, wie der am Jordan dort stand, an der Furt zum gelobten Land. Oh Gott, ich schaffe das nicht. Dieses Volk, du siehst, wie Mose schon Probleme hatte und er war studiert. Er war ein Studierter. War in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen. Der kennt, der war ein Mystiker, der war in der Wüste 40 Jahre, verstehst du? Der kennt alle Geheimnisse. Und ich habe noch gar keine Erfahrung. Ich habe noch gar keine Erfahrung. Und was passiert? Jetzt steht er da. Gott berührt ihn und er nimmt ihn in die Arbeit und sagt so jetzt, Josua, alles was du tust, tu in meinem Namen. Alles was du tust, tu zu meiner Ehre. Alles was du tust, weißt du, eigentlich ist das Buch Josua eigentlich das sechste Buch, also die fünf Bücher Mose und dann das sechste Buch. Die Geschichte geht hier weiter. Die Geschichte des Volkes Gottes geht weiter. Ist nicht abgeschlossen mit den Segnungen. Die Geschichte geht jetzt weiter. Jetzt wird der Segen gelebt, praktisch umgesetzt. Ein Vorbild, wie man jetzt wirkt und arbeitet und so weiter und wie Gott mit einem mitgeht. Und sich verherrlicht. Und hier heißt es, hier lese ich, und der Herr selber redete mit Josua und gab ihm ein paar Kleinigkeiten, die Lebensanweisungen. Ich bin bei dir. Auch uns hat der Herr Jesus nichts mehr versprochen. Als er in den Himmel gegangen ist, dann sagte er, Kinder, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Geht und arbeitet. Verstehst? Genau das Gleiche. So beginnt auch unsere Geschichte. Ich bin bei dir. Und dann heißt es, und die Jünger gingen hin, und der Herr wirkte mit ihnen durch mitfolgende Zeichen. Der Herr wirkte. Wir brauchen ein offenes Ohr für die Lebensanweisungen Gottes. Hab Mut, Gottes Stimme zu hören. Mut, Gottes Stimme zu hören. Weißt du, nicht jede Stimme ist die Stimme des Heiligen Geistes. Weißt du, vielleicht hast du zu viel Erbsen gegessen. Dass du dann so aus dem Bauch irgendetwas spürst und so weiter, das hochkommt. Nein, weißt du, wir müssen unterscheiden. Prüfe die Geister. Und jede Weissagung, jede Prophetie, jede Inspiration, jede Predigt, sogar das, was ich hier euch erzähle, das muss geprüft werden. Und zwar gründlich prüft. Und du brauchst ein Ohr. Ist das wirklich Gott? Ist das ein Rema-Wort Gottes zu mir? Ein inspiriertes Wort Gottes für meine Situation? Oder ist es nur ein Logos, ein in Stein gemeißeltes Wort? Wie auf jedem Grabstein? Verstehst? Und was wir brauchen, sind Rema-Worte, dass wir uns nicht selber ausdenken, wie es einem gefällt und was alles fantastisch ist und was einem gut tut und wo es mal so wie Honig runtergeht. Weißt du, das ist nicht das, was Gott will. Ich werde nie vergessen, wir sind hier ganz kurze Zeit in Berlin, vor 30 Jahren, als wir hier ankamen, sind wir auf einer Kinderstunden-Mitarbeiterkonferenz oder Treffen und da passiert Folgendes. Und dann steht eine Schwester auf und sagt, ich sehe diese ganze Kirche, das war in einer großen Kirche, die ganze Kirche voller Kinderwegen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dann jubeln da welche und sagen, ja, jetzt, weißt du, Kindermitarbeiter treffen und die ganze Versammlung voll, oder die ganze Kirche voller Kinderwegen. Aber dann sagt die Geschwister, ich muss noch was sagen, was ich sehe. In diesen Kinderwegen liegen erwachsene Menschen, Hände und Füße gucken raus. Verstehst du? Die sind alles voll, diese ganzen Kinderwegen sind voll erwachsener Menschen. Die sind nicht erwachsen geworden. Die sind nie auf eigene Füße gestanden. Sie haben das nicht gelernt. Und dann sagt der Pastor, Schwester, schweige, das ist nicht vom Herrn. Verstehst du? Wenn etwas vom Herrn war, war das. War das. Aber du siehst, sogar Pastoren, wenn es nicht in ihrem Kram, in ihr System passt, Schwester, schweige. Man kann das, hätte das anders regeln können. Verstehst du? Aber hier, da muss man prüfen, ist das wirklich vom Herrn? Und wenn ich die Bibel studiere, muss es so sein. Muss es so sein. Ich bin so dankbar, dass Levi Petrus, dieser schwedische Erweckungsprediger, bei mir mal in der Gemeinde gedient hat, alter Herr. Und leider der großen Pfingstbewegung, Pfingstkirche mit über 6000 Leuten. So, und da hat mir erzählt, was er erlebt hat, wie er sogar als alter Pastor, reifer Pastor, geisterfüllter Pastor, der um die Jahrhundertwende die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt hat und die Erweckung hier in Schweden und Norwegen weitergetragen hat, die Pfingsterweckung, der sagte, wie Gott mich korrigierte. Wir haben 1950, da ist Israel Staat geworden, überall auf der ganzen Welt, Jesus kommt bald wieder, Jesus kommt bald wieder, Jesus kommt bald wieder. Und dann macht auch er, sagt, und auch ich, habe eine große Konferenz in Stockholm gemacht, Jesus kommt bald wieder, mach dich bereit, oder was auch immer das Thema war. Und wir reden, referieren, jeder sagt etwas über die Wiederkunft Jesu, wie nah das alles davor ist und so weiter. Dann steht ein junger Bruder steht auf und kommt nach vorne und sagt, Pastor, der Herr hat mir was gesagt, was ich hier sagen sollte. Und Levi Petrus sagt, ja bitte, was hat der Herr zu dir gesagt? Es waren ja Pastorentreffen. Und dann sagt der Geschwister, ich muss euch eines sagen, der Heilige Geist sagt mir, der Herr Jesus kommt noch lange nicht. Was? Verstehst du? Der wollte ihn von der Kanzel runterholen, aber dann hat er gesagt, nein, wenn der Herr zu ihm geredet hat, dann lass dich mal. Machst du sehen, was da passiert, was dabei rauskommt. Dann sagt er, und ich habe ihm gesagt, begründe, Bruder, dass Jesus noch lange nicht wiederkommt. Weißt du, es muss nicht nur ein Stichwort sein, eine Phrase, und dann, es muss auch begründet werden. Dann sagt er, weißt du, in meiner Bibel, und ich habe die Bibel studiert, Jesus hat gesagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht, wo keiner denkt, wo keiner redet, wo keiner mehr was sagt. Und dann war ich still. Und wir haben die Konferenz so ausklingen lassen. Weißt du, wir müssen uns auch korrigieren lassen. Hab Mut zur Weissagung. Und wir sollen den Geist der Weissagung nicht dämpfen, steht in der Heiligen Schrift. Aber wir müssen auch Korrekturen anwenden und mal sehen, ist das wirklich, ist das für mich, ist das für die, ist das für die Gemeinde, ist das für die ganze Nation, ist das für die nächsten 10 Jahre, oder ist das für das nächste Jahrtausend? Weißt du, wir müssen die Bibel, das Wort Gottes, richtig teilen. Nicht alles ist für uns, was in der Bibel drin steht. Manches ist für Abraham, manches ist für Israel, manches ist für Moses gewesen. Manches wird erst in 1000 Jahren kommen. So, das heißt, das Wort Gottes auch richtig teilen und hab Mut, das Wort Gottes zu teilen. Nein, eine Weissagung kritisiert man nicht. Doch, und wie? Eine Weissagung, eine Prophetie muss kritisiert werden. Die Bibel muss man nicht kritisieren, die ist schon genug kritisiert worden. Die ist schon auseinandergenommen von Atheisten und Faschisten und Kommunisten und Sozialisten und die ganzen Kerle. Die Bibel ist so kritisiert worden von den Antichristen, von den Juden, von was weiß ich, von allen möglichen Leuten. Die brauchst du nicht mehr prüfen. Aber die Weissagung, was sagt die Bibel? Lass 2 oder 3 Weissagen und die anderen richten. Und zwar richten. Die meisten Leute denken, das ist wahr oder das ist nicht wahr. Weißt du, es gibt nicht eine demokratische Stimmenabgabe. Da muss jeder selber prüfen, ist das vom Herrn, ist das nicht vom Herrn. Kann ich das annehmen? Kann ich das nicht annehmen? Ist das Wort Gottes? Ist das ein Rhema-Wort? Ist das für unsere Situation? Ich habe euch ja bei New Orleans, bei dieser Katastrophe, dieser Geschichte erzählt von dem Bruder, die haben sich schön an der Küste ein Haus sich gekauft. Sie ein tolles Haus gekauft und sind glücklich. Und plötzlich kommt der Mann rein und sagt, Frau, wir ziehen aus. Sagt er, nein. Sagt sie, nein, doch, der Herr hat zu mir gesprochen, wir müssen ausziehen. Das Haus wurde zu gutem Preis verkauft. Die sind ausgezogen und kaum waren sie in die Berge, woanders hingezogen, kam Katrina, diese Sturmflut und so weiter. Und ihr Haus war gerettet, ihr Geld war gerettet. Das ist, höre die Stimme des guten Hirten. Weißt du, nicht nur, dass wir hören, sondern auch tun. Denn Gott erwartet, dass wir etwas tun. Ich habe euch hier diese Tage erzählt, weil wir jetzt eine Sturmflut haben, die ganze Zeit, wir so rummachen und das Thema ist. Checo, der Sohn von Checo, war hier bei uns und hat gepredigt, hat mir Bilder gebracht, einen Film, sogar von seinem Vater. Er hat damals das größte Zelt, Missionszelt gehabt in Amerika mit 10 oder 20.000 Leuten. Und weißt du, so ein Zelt, da braucht so viele Maschinen und Geräte aufzubauen, Lastzüge. Und er baut in einer Stadt, irgendwo, auch in Texas, baut er das Zelt auf und plötzlich sagt der Heilige Geist, du baust das Zelt wieder ab, hier wird nicht evangelisiert. Und jetzt die ganze Reklame, alles, das Zelt wird abgebaut und als der letzte LKW die Stadt verlässt, kam die Sturmflut und das Zelt war gerettet. Weißt du, ich will nur sagen, höre, du brauchst Mut. Brauchst Mut, auf die Stimme Gottes zu hören. Auch der Checo, natürlich schreibt man Apostel des Glaubens da, diese Apostel des Glaubens, und er ist ein Held gewesen, weißt, der hat für Leute gebetet und die Leute sind gesund geworden. Wenn Leute zu ihm kamen, die Leute kamen mit Krücke, hat er gesagt, glaubst du an göttliche Heilung? Willst du geheilt werden? Ja, dann gib mal deine Krücke her, und die Krücke zerbrochen. Verstehst du? So, und jetzt bete ich für dich. Und so sind die Leute geheilt worden bei dem. Und dabei ist was Skandal, verstehst du? Es war Aufregung in der Stadt, wenn er irgendwo evangelisiert hat. Und jetzt passiert Folgendes. Er war ein bisschen kräftig, hat sehr viel gegessen und sehr viel gearbeitet und so weiter. Und er war nicht der Gesündeste. Und plötzlich sagt der Herr zu ihm, schließ die höchste Lebensversicherung ab, die es möglich ist für dich. Und er schließt ab. Verstehst du? Und er starb ein oder eineinhalb Jahre später. Und die Familie war ausgesorgt. Ausgesorgt. Jetzt schreiben sie, ja, der hat das wahrscheinlich Geld unterschlagen und so weiter. Aber die haben es nicht kapiert und nicht gemerkt, dass der liebe Gott gesagt hat, du sollst die höchste Lebensversicherung abschließen. Verrückt manchmal. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Deshalb hab Mut, anders zu denken, anders zu sein. Gegen den Sturm zu schwimmen, Josua. Geh vorwärts. Du übernimmst jetzt die Führung. Auch wenn du nicht viel verstehst. Aber du solltest jetzt den guten Kampf hier weiter in dem gelobten Land führen. Und in diesem Land gibt es viele Feinde. Das hat er ja selber gesehen mit seinen Kollegen, mit diesen 11 anderen Kundschaftern. Hat alles gesehen, was in diesem Land da ist. 5 große, mächtige Könige waren da, gegen die er kämpfen musste. Und er brauchte wirklich den Zuspruch und den Trost Gottes, die Motivation vom Himmel, nicht nur ein paar Schmeichelworte, nein, ich bin mit dir und ich lass dich nicht fallen. Das braucht er. Uns machen die Zusagen Gottes stark, sie geben uns Glauben. Weißt du, dass ich plötzlich an mich selber glauben kann, ich, Gott ist mit mir, er lässt mich nicht fallen. Ich muss nicht verzweifeln und verzagen. Der Sieg ist unser, auch wenn wir Niederlagen haben. Und jetzt beginnt das Geheimnis der Kraft zu wirken, wenn Gott zu einem gesprochen hat. Die meisten Leute haben Probleme nur, weil sie nichts von Gott gehört haben. Die bilden sich was ein, reden sich was ein oder kopieren was von jemand anders. Du solltest Gott suchen. David befragte den Herrn ständig. Der arme Junge, verstehst du? Deshalb war er so stark. So was er euch sagt, da passieren Wunder. Da wird Wasser in Wein verwandelt. Was er euch sagt, das wird eintreffen. Auch wenn wir lange warten müssen. Ja. Und Gott wird es verhindern, so wie ich von meiner Frau gesagt habe. Stell mal vor, die wäre 2001 am 9. September vom Turm gesprungen. Ja, Aber 3 Tage nach der Operation im Mai hat sie das von Gott bekommen. Und dann war Schwester Pfaff noch da, eine Schwester aus unserer Gemeinde, eine Amerikanerin. Und dann sagt sie, ich weiß gar nicht, aber ein paar Tage später hat sie einen Traum gehabt. Und dann sieht sie so eine Harke, also Gerüste, die in den Himmel zeigen. Ich sage, ich weiß nicht, was das ist, aber das bringe ich nicht zusammen. Das sieht aus, wie als wenn da in New York die Türme, die irgendwie einstürzen. Und dann, weil sie ja bei der Botschaft gearbeitet hat, Schwester Pfaff, oder Geschwister Pfaff, du musst unbedingt dem Botschafter, den Amerikanern sagen, dass da was Schlimmes sich anzieht. Also Gott arbeitet und Gott hilft, aber wir müssen auch Gottes Stimme hören. Wir müssen auf Gottes Stimme hören. Als dann die Operation vorbei war, es war eine schlimme Operation, mehrere Stunden hat es gedauert, dann fragt der Arzt oder die Ärzte, meine Frau, sagen Sie mal, wie viele Sprachen sprechen Sie? Wie viele Sprachen sprechen Sie? Dann sagt sie, ja, Lateinisch, Französisch, Englisch, Deutsch. Und ich so, nee. Immer wenn ich zu den Assistenten, Ärzten sagte, machen Sie das und das, haben Sie in einer irgendeiner fremden Sprache was gesagt, was passieren soll. Verstehst du? Weißt du, was das heißt? In anderen Sprachen. Also sie gab bei ihrer Operation den Ärzten Anweisungen, den Assistentärzten, nehmen Sie das. Nicht nur, was der Arzt gesagt hat, sondern die Anweisung kam von woanders. Ich will das nur sagen, das ist, wenn wir mit dem Geist leben und arbeiten. Und bevor sie operiert wurde, ist sie noch in der Kapelle hier in Virchow Klinik gegangen und da war die Bibel aufgeschlagen und sie wollten noch wenigstens ein Gotteswort und so weiter, bevor sie dann operiert wird. Er hat ja nicht gewusst, ob sie wieder aufwachen wird. So, bevor sie operiert wird. Und dann hat sie dieses Wort bekommen, ich werde dich mit meinem Geist leiten. Ich werde dich mit meinem Geist leiten. Und das hat sie mitgenommen, beim Einschlafen und in der Narkose. Ich werde dich mit meinem Geist leiten. Und Geschwister, genau das ist, was wir brauchen. Wir brauchen nicht viel. Aber wenn wir die Leitung des Heiligen Geistes haben, dann wird es schon klappen. Und Gott lässt den Aufrichtigen und den Demütigen gelingen. Weißt du, auch wenn die Leute nicht verstehen, die werden uns nicht verstehen. Josua fühlt sich schwach, aber Gott ermutigt gerade die Schwachen. So wie ich mit Moses war, so will ich auch mit dir sein und so weiter. Und ich werde dich bestätigen, mach dir keine Sorgen. Du wirst schon deine Lektionen lernen mit mir und dein Leben mit Leben füllen. Mit Leben füllen. Er braucht immer eine Bestätigung, verstehst du, der Mensch, der Gott vertraut, weißt du, braucht diese göttliche Anerkennung und das ist vollkommen genug. Ich werde dich mit meinen Augen leiten, ich werde dich mit meinem Geist leiten oder mit was auch immer. Ich werde dich leiten mit der Wolkensäule, mit dem Zeugnis des Heiligen Geistes, mit dem Zuspruch vom Himmel. Bei uns zu Hause, meine Mutter war eine einfache Frau, die konnte kein Instrument spielen, aber die konnte singen. So, und das war's. Und sie hat gerne so Bilder gemalt, so Sprüche. Und unser Haus hing voll von solchen frommen Sprüchen, nachdem wir Christen wurden. Und ein Spruch sehe ich immer noch über die Tür: Geh ohne Gebet und Gottes Wort niemals aus deinem Hause fort. Verstehst? Wir brauchen, wenn du rausgehst, du brauchst das Wort Gottes. Und du brauchst ein Gebet, den Schutz Gottes, den Beistand Gottes. Sonst klappt die ganze Geschichte nicht. Der Herr ist hier und ich habe dir alles zu geben hier und ich stelle dir alles zur Verfügung. Aber verlass dich auf mich, du wirst nichts sehen, du wirst nur erleben, wenn du hingehst. Hernach wirst du sehen, da war der Herr dabei. Und er soll niemand widerstehen, dein Leben lang. Toll, 5 Könige bekämpfte. Also, er soll dir niemand widerstehen. 5 mächtige Kanaaniter-Könige, die Hethiter. Und die Hethiter haben fast 3000 Jahre den Nahen Osten beherrscht. Verstehst du? Das waren Krieger. Sogar die Hethiter wirst du aus dem Land vertreiben. Und niemand wird dir widerstehen können. So, wenn du das hast, dann bist du wie eine Dampfmaschine, wie ein Panzer. Und dann noch eine Zusage, Josua 1, Vers 5. Wie ich mit Moses war, so will ich auch mit dir sein. Wie ich mit den Kindern Gottes war, irgendwo in der Geschichte, liest die Biografien, liest Geschichten von Georg Müller, liest Geschichten von Frauen und Männern, die Gott vertraut haben. Und so wie ich mit diesen Kerlen gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Du musst sie nicht kopieren. Hör doch auf, die zu kopieren. Aber du kannst sagen, das was ich in England erlebt habe, auf meiner England-Reise, weißt du, da stehen sie in Bristol und lesen irgendwas da. Denke ich, naja, das ist eine Freiversammlung, das sind ja Christen. Sieht so nach frommen Leute aus. Und dann lesen sie, hier lebte Georg Müller, hier hat er Gott vertraut, hier hat er das und das. Und dann lasst uns beten, an die Hände gefasst, und gib uns dieselbe Kraft, denselben Glauben, denselben Mut, was der Georg Müller hatte. Als ich nach Hause gegangen bin, eine ganz tolle Predigt dann von Gott bekommen, berühre die Gebeine der Heiligen. Weißt du, was das heißt? Muss nicht nach Köln fahren und da die Heilige Drei Könige suchen. Aber berühre die Gebeine der Heiligen. Als der Elisa, Gott hat ihm gesagt, und du wirst das Doppelte bekommen, die doppelte Portion an Wunder und Gnaden, Segnungen und so weiter. Und zwar, aber der, als er starb, hat er nur 39 Wunder erlebt in seinem Leben, was uns berichtet wird in der Bibel. Aber wo ist das 40. Wunder? Und da stirbt ein Soldat und die sind in Eile, die können den Soldaten nicht mehr begraben, schmeißen ihn schnell ins Grab von Elisa und der springt drauf und wird lebendig. Totenauferstehung. Verstehst du? Wunder passieren. Berühre die Gebeine von Männern und Frauen, die Gott geliebt haben, die Gott gedient haben. Auch wenn sie nicht mehr da sind, aber du wirst sehen, was da passiert. So wie ich mit Moses war, so will ich auch mit dir sein. Derselbe Gott. Ich will dich nicht verlassen. Also das gefällt mir. Und ich will dich nicht in den Stich lassen. Und ich will nicht von dir weichen. Sei mutig, getrost und unverzagt. Nimm nicht gleich alles zu Herzen, Josua, was die Leute da erzählen und was die Leute da sagen. Und ich kann mir vorstellen, was er da durchgemacht hat, als sie um Jericho gegangen sind. Guck mal, lauter Trotteln. Die haben keine Schwerter, nur mit Keulen kommen sie und mit Stöcke und sind ja nur Hirten, sind nur Beduinen. Was willst du? Und die haben da gelacht und 7 Tage gehen sie um Jericho und reden kein Wort. Und die pfeifen und drohen und was weiß ich, ihr kommt nicht rein. Und dergleichen. Und du siehst, was er da durchmachen musste. Nimm das nicht zu Herzen, dass sie nicht an dich glauben. Kapituliere nicht vor deinen Schwierigkeiten. Hab Mut, das ist meine Botschaft. Halleluja. Gib nicht gleich so schnell geschlagen. Wenn du einmal durchgefallen bist, bist du durchgefallen, ist kein Problem. Dann machst du weiter. Edison hat 17.000 Mal und Versuche gemacht und experimentiert, bis er Kautschuk entdeckt hatte. Heute ist natürlich alles selbstverständlich, aber 17.000 Fehlschläge. Ja. Natürlich, ein Entdecker, Erfinder will jeder ganz groß rauskommen. Aber diese Fehlschläge, ich lass dich nicht fallen. Wenn Gott mit dir ist, musst du vor Menschen nicht in die Knie gehen. Musst nicht vor Problemen und Nöte kapitulieren. Wenn Gott mit dir ist, ist Gott für uns. Wer und was kann und mag gegen uns sein? Und du sollst, Josua 1, Vers 6, und du sollst dem Volk das Land austeilen. Weißt du, die Landverteilung passiert noch, bevor sie das Land eingenommen hatten. Verrückt. Das machen wir aber mit ihm Gott. Verstehst du? Da wird schon alles verteilt, wer welcher Stamm wo sich niederlassen wird. Weißt du, dieses Einnehmen ist nachher der zweite Akt, aber zuerst einmal die Verteilung. Du musst wissen, was mir gehört, für was ich kämpfe, für was ich arbeite, für was ich mich einsetze. Und da gibt es ein schönes Lied, das haben wir früher gesungen, es lohnt sich dann, wenn wir sind Jesus, wenn wir bei Jesus sind, wenn wir am Ziel sind, wenn wir ankommen, dann lohnt sich. Hier haben wir vielleicht Verluste und Miese. So, das Land wird verteilt, alles wird geplant und Josua wird hier mit der, die waren ja Kundschafter, die haben das Land schon erkundigt, die haben genau die Karten gezeichnet, wo was kommt, wer was bekommt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Fang an, auch in deinem Leben schon die Verheißungen Gottes zu nehmen. Das ist mein Land. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen und gläubig sein und gerettet werden. Ja. Und dann fang an, für deine Familie zu beten. Schau deine Familie an. Wenn wir morgens, wir beide beten, meine Frau und ich, wir haben vorne unser Familienbild und das sind alle 2 Fehler noch. Nein, 2,5 Fehlen. Enkel. Aber die werden wir noch irgendwie reinbauen und so weiter. Wir segnen die Kinder und freuen uns, die Kinder und die Schwiegerkinder. Enkelkinder haben wir noch nicht. Die kommen noch hier noch. Aber was auch immer ist. So, mach dir visuell was vor. So viele Christen stellen sich nichts vor und deshalb nehmen sie auch nichts ein. Deshalb haben sie so viel Leerlauf. Gut, du sollst auch Mut haben zum Leerlauf. Aber unternimm was, plan was. Ich werde nie vergessen, als Dr. Cho, also aus Korea, Südkorea, aus Seoul, der Pastor, ich kenne ihn noch, als er 300 Mitglieder hatte in seiner Gemeinde. Und zum Schluss hat er 700.000 gehabt. Verstehst du, die größte Kirche eigentlich, was so als Pfingstkirche. Aber ich kenne ihn noch mit 300 Mann. Da war er noch ganz armer Prediger. Und er wollte immer ein Fahrrad haben, damit er die Leute besuchen kann. Und dann hat irgendjemand so Katalog gebracht oder den Katalog liegen gelassen. Und da war ein deutsches Fahrrad von Adler, glaube ich, war das. Das hat er sich ausgeschnitten, in seine Bibel reingeklickt. Klebt und jedes Mal, wenn er die Bibel gelesen hat, hat er gesagt, lieber Gott, ich glaube an das Fahrrad. Ich kann nicht viel glauben, aber dass du mir das Fahrrad gibst, damit ich meine Hausbesuche machen kann. Und nach kurzer Zeit kommt ein amerikanischer Bruder vorbei, sieht seine Bibel und sieht das Fahrrad drin in der Bibel, sagt, was sucht das Fahrrad hier in der Bibel? Er sagte, das ist mein Glaubensobjekt. Das ist mein Glaubensobjekt. Und dann, ja, ich bete für dieses Fahrrad, ich wünsche mir so ein Fahrrad, aber der liebe Gott weiß es. Und so weiter. Und dieser amerikanische Bruder hat gleich ihm so ein Fahrrad, deutsches Fahrrad gekauft. Verstehst du? Ja. Wir müssen uns vorstellen, vergegenwärtigen, das Land verteilen, bevor das Land eingenommen wird. Weißt du, diese Ereignisse, die inspirieren uns dann. Und so weiter. Und niemand soll dir widerstehen, dein Leben lang. Es soll niemand vor dir bestehen, alle Tage deines Lebens. Und dann sei stark, Vers 9, mutig und so weiter und fürchte dich nicht, denn dein Gott ist mit dir, überall wo du hingehst. Weißt du, wir glauben an dieses Wunder, die meisten Leute verstehen das Wunder auch nicht. Weißt du, Sonne, sei still und Mond, hör dort, bleib stehen. Die denken, Mensch, das ist ein Wunder gewesen, eine große Sensation, Sonne aufgehalten, da fehlt bestimmt im Kosmos noch ein Tag oder ein paar Stunden. Weißt du, warum Josua die Sonne aufgehalten hat? Er sagte, ich werde nicht zulassen, dass noch einer dieser Feinde wegläuft. Ich werde sie alle erledigen, ich werde sie alle vertreiben, ich werde sie alle auslöschen. Ich, denn das Land ist mir und ich gebe es nicht. Sonne sei still und Mond steh still. Ja, Geschwister, das provoziert mich. Wir sollten nicht kleinkariert denken. Hab Mut für große Taten Gottes und dass du die Sache vollendest. Und das Erbe dann austeilst. Nachher verstehst du dann diese Stämme dort und dort sollen sich niederlassen. Aber zuerst einmal erledige. Nimm ein das gute Land. Nimm ein das gute Land. Du bekommst nur das, was du weißt, dass du bekommst. Du musst wissen, was du bekommst. Wenn du nur eine kleine Hütte, von einer kleinen Hütte im Himmel träumst, wirst du eine kleine Hütte bekommen, vielleicht ein Gartenhaus. Ja. Wenn du keine Ahnung hast über dein Erbteil, wenn du nicht weißt, was der Herr dir zugedacht hat, du musst zuerst mal wissen, was ist mein Erbe? All das, was Jesus für mich erkämpft hat, das ist mein Erbe. Halleluja. Und er verteilt jetzt, dieser Josua ist so ein Bild auf Jesus und Jesus auf Josua. Alle Verheißungen Gottes werden eingelöst, preis dem Herrn. Es ist genauso so Blankoschecks, heute hat man sowas nicht mehr. Aber früher hat man so Schecks gehabt und ausgestellt und dann unterschrieben und dann konnte man den Betrag einsetzen, wenn man wollte. So, Gott hat sein Wort uns gegeben und geschworen, ich schwöre. Wie heißt es, 2. Mose 13, Vers 11, wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land der Kananiter bringt und so weiter, dass er deinen Vätern geschworen hat, das wird er geben. Er hat deinen Vätern geschworen und die Völker dahin gegeben, weil Gott es gesagt hat. Nimm ein das Land, das Gott dem Vater Abraham, Isaac und Jakob gegeben hat. An Gottes Verheißungen solltest du nicht zweifeln. Halleluja. Aber du musst diese Verheißungen haben. Du musst wissen, das ist im Testament mein Erbe. Halleluja. Das ist mein Erbteil. Das ist mein Besitz. Josua teilt das Erbe aus. Und du wirst Wunder erleben, wenn Jesus dir dein Erbteil austeilt und sagt, Kind, das ist auch für dich. Nimm ein alles, was ich für dich errungen habe. Es ist vollbracht. Du musst nicht mehr suchen und schaffen und leisten. Und wie mache ich das? Wie funktioniert das? Josua 1, Vers 8. Dieses Buch, dieses Gesetzes, soll nicht von deinem Munde weichen. Nicht nur von deinen Augen und Ohren, sondern von deinem Munde weichen. Und du sollst darüber sinnen, Tag und Nacht, dass du darauf achtest, zu tun, in allem, was da drin geschrieben steht. Und dann, als dann, wirst du auf deinem Weg Erfolg haben. Und als dann wird es dir gelingen. Aber du musst zuerst einmal Tag und Nacht meditieren, Tag und Nacht nachdenken, Tag und Nacht, ja, Herr, was ist das, wie funktioniert das, wie geht das, Tag und Nacht. Und das muss dann innerlich das Wort Gottes in dir aufgehen. Und ich sage dir noch eines, du wirst noch schockiert sein, die haben damals noch keine Bibel gehabt. Aber die haben die Stimme Gottes gehabt. Das, was Gott offenbart hat, das, was man sie gelehrt hat. Weißt du, und die Leute haben damals ein sehr gutes Gedächtnis gehabt. Wenn ich manchmal denke, Psalm 119 auswendig aufzusagen. Puh! Verstehst du? Die Psalmen und so weiter. Und wir haben eine alte Schwester bei uns in der Gemeinde gehabt, die, also wenn man da angefangen hat, irgendwie einen Psalm zu sagen, dann hat sie gesagt, ich sag's jetzt weiter. Und die konnte Psalmen auswendig. Dann sie hat als junges Mädchen angefangen, Bibelworte zu lernen. Und wir müssen die Worte Gottes verinnerlichen. Was meint er? Wie heißt es? Und was bedeutet das? Denk Tag und Nacht darüber nach. Täglich. Verinnerliche. Täglich. Bezeuge. Rede. Also, das soll in deinem Munde sein. Und immer wieder reden und immer wieder darüber sprechen. Und dann Psalm 1 noch, ganz schnell. Der Mann wird glückselig gepriesen. Der Mann. Weil er seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn und über sein Gesetz Tag und Nacht nachsinnt. Der Mann ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser. Der Mann bringt Frucht zu seiner Zeit. Du, das ist so wichtig, dass du die Worte Gottes hörst. Und hier Psalm 1, nochmals Vers 3. Und alles, worüber er nachgesonnen hat, das wird er, darüber wird er Erfolg haben. Und alles, und das wird passieren, das wird geschehen. Josua 1, Vers 11, nochmals ganz schnell. Bereitet euch Zehrung, denn morgen, nur noch in 3 Tagen, werdet ihr über diesen Jordan gehen und hinzukommen und das Land in Besitz nehmen, welches der Herr euch zum Besitz gegeben hat. Zuerst mal gibt Gott uns Besitz, dann teilt Josua das Land ein oder aus. So, und die Sache geht weiter. Und dann kommen nach 3 Tagen diese große Stunde. Macht euch bereit, packt ein alles. Und der Jordan wird, dieser Todesfluss wird überquert, es geht weiter. Und da heißt es in Josua Kapitel 1, Vers 12 nochmals, und zu den Rubenitern und zu den Gadittern und zu den anderen Stamm Manasse und Ephraim und so weiter, die sollen sich an das Wort Gottes erinnern, was Gott denen gesagt hat, was sie bekommen werden. Immer nur halber Stamm. Weißt du, die anderen waren auf der anderen Seite. Aber geht mit den Brüdern rüber und kämpft für sie und dann nachher kommt in euer Erbteil wieder zurück. Landverteilung. Glaubens, ist ein Glaubensakt. Ist ein Glaubensakt. Alles, was wir erleben in der Bibel, ich denke nur diese Hure Rahab, wo die Josua und Kaleb übernachtet haben. Weißt du, wir haben es gehört, wir wissen, das Land ist euch gegeben. Verstehst du? Die haben so eine Inspiration schon gehabt, die Heiden, die wussten schon, das Land ist euch gegeben, ihr werdet kommen. Und dann kamen sie und dann haben sie gesagt, gut, Frau, wir werden dein Leben retten. Aber wir nehmen dir ein Versprechen ab. Wenn wir kommen und um Jericho marschieren, dann hängt zum Fenster, da wo deine Hütte ist, ein rotes Seil. Dem Teufel zum Trotz muss es noch sogar rot gewesen sein. Verstehst du? Ein rotes Seil. Damit man von Weitem sieht, hier hat eine Gläubige gewohnt. Eine Gläubige. So, Land verteilen, im Glauben einnehmen und dergleichen. Es ist so wichtig, dass du weitermachst, dass du nicht stehen bleibst, dass du nicht nur einfach nur für dich lebst, sondern dass du die Herrlichkeit Gottes erfährst. Und Josua war so einer, der hat dem Wort Gottes Raum gegeben, hat sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und noch ganz schnell, hab Mut, dich mit positiven Dingen zu beschäftigen und nicht mit negativen. Hab Mut, lass die Negativen, die Nörgler, die Kritiker, die Halben, die Zweifler, die Lauen, die lass mal stehen. Ach, lass sie quatschen. Weißt du, gib nicht auf jedes Wort. Hab Mut, zu überhören, zu ignorieren. Hab Mut, deinen Kopf zu gebrauchen. Noch ganz schnell. Kopf zu gebrauchen. Hab Mut, selbst zu denken, kritisch zu denken. Hab Mut, Gottes Worte auszusprechen und auszusprechen, auszusprechen, bis du es im Schlaf weißt. Tag und Nacht. Hab Mut. Gott gab uns Ohren, damit wir gut hinhören. Gott gab uns die Instrumente, die wir gebrauchen sollen für unser Leben. Gott gab uns Füße. Lasst uns gehen, lasst uns tun. Gebrauche die Gaben und die Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat. Gott gibt uns Kraft. Aber arbeiten müssen wir selber. Gott gab uns sein Wort. Aber wir müssen dem Wort Gottes trauen und ausführen und sagen, ja Herr, ich vertraue, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund sein. Verstehst? Wir beten um Heilung. Nirgendwo in der Bibel wird groß gesagt, dass wir für die Heilung beten sollen. Entschuldigung. Weißt du, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Hart, aber wahr. Ja, verstehst du? Und dann, wenn du das Wort angenommen hast, dann kommt noch der Prediger oder der Älteste und sagt, sei gesegnet im Namen des Herrn. Und dann läuft die Sache. Aber zuerst einmal muss das Wort Gottes uns an uns ergehen. An uns arbeiten. Handle schnell, bevor du aufgehalten wirst. Das ist auch Mut. Weißt du, der Teufel kommt und was du nicht tust, in den nächsten 24 Stunden ist vorbei. Der Zug abgefahren. Handle schnell, lass dich nicht aufhalten. Der Auftrag eilt. Die Sache Gottes eilt in deinem Leben, egal was es ist. Der Teufel kommt sehr schnell, der Feind ist immer zuvor, er versucht Leerlauf auszunutzen. Sobald eine Pause ist, dann tratschen andere. Verstehst du? Und so, nütze die Zeit, gib dem Feind keinen Leerlauf, Unentschlossenheit oder Bedenken, ich muss noch drüber nachdenken. Wenn du vom Herrn ein Wort bekommen hast, musst nicht verstehen, du musst tun. Amen. Füll die Krüge mit Wasser. Ja, und dann, wenn das getan worden ist, gib es dem Speisemeister. Zuerst mal, wir müssen gehorchen, ob wir es verstehen oder nicht verstehen. Und das ist schwierig manchmal. Hab Mut, damit du das Land einnimmst. Du weißt nicht, wie es geht oder wie es funktionieren wird, aber es wird funktionieren, wenn es vom Herrn war. Ist es vom Herrn, kann niemand verhindern. Ist es nicht vom Herrn, das wird von selber untergehen. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, ist die Sache von Gott, ist der Impuls von Gott, ist dieser Akt, diese Handlung, egal was wir machen, vom Herrn, oder ist es nur im Fleisch, so, naja, es wäre schön, weil die alle machen mit, das ist, ich will auch in sein. Nein, wir müssen nicht in sein. Hab Mut, ein extravaganter Kerl zu sein. Verstehst du, was Besonderes? Wir sind Erwählte Gottes und jeder ist anders. Jeder ist anders. Halleluja. Es gibt keine zwei gleichen Menschen, nicht einmal Zwillinge. Ich hab 3, 4 Zwillinge in meiner Gemeinde gehabt, in Heilbronn und so weiter, Zwillingspärchen. Du, das war so, die haben Lehrerinnen ausgetrickst. Oder sogar manchmal auch die Mutter konnte nicht gleich durchbringen. Selbst die sind unterschiedlich, auch wenn sie gleich denken. Weißt du, das war ganz komisch. Da hat der eine was gesagt und der andere den Satz fertig gemacht. Das waren Zwillinge. So, aber die sind anders. Irgendwann entwickeln sie sich anders. Heiraten andere Leute, Partner oder Kind kriegen einen anderen Beruf oder was auch immer ist. Die leiden auch, die sind eng, sehr eng verbunden miteinander. Aber sind trotzdem extra Personen. Und so wie Esau und Jakob, verstehst du, waren auch Zwillinge. Das sind nur ein paar Minuten. So, lass dich nicht unterkriegen. Lass dir den Segen nicht rauben. Morgen geht's weiter. Lass dir den Kopf nicht verdrehen. Lieber Vater, ich danke dir auch für heute Abend. Ich danke dir, dass du uns Mut machst. Der Heilige Geist ist ein Mutmacher. Herr, und wir werden munter gemacht. Wir werden bewegt vom Heiligen Geist. Und wir müssen und dürfen können auf dein Wort uns verlassen. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Hilf uns nur, dass wir das Wort richtig verstehen, richtig einordnen, richtig auslegen und richtig ausleben. Halleluja, Heiland, ich segne meine Brüder und Schwestern, die heute dein Wort gehört haben und die jetzt auch noch im Internet weiterhören werden. In Jesu Namen. Amen.